Guten Morgen rundum. Ich hoffe, ihr seid hier gut angekommen und euch geht's ganz gut. Ich möchte gerade noch beten. Vater, ich möchte dich bitten, dass du durch das Wort und die Kunde von dir uns jetzt anrührst, Herr, und dass du groß wirst unter uns. Amen. Jesus hat sehr gerne Gleichnisse aus der Natur genommen, um geistliche Zusammenhänge zu verdeutlichen. Und er ist geradezu händeringend auf der Suche nach immer neuen Bildern und Vergleichen. Wir merken das, wenn wir Markus 4, Vers 30 uns anschauen. Und er sprach: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Wir hören so ein bisschen raus, wie kann ich es euch erklären? Immer wieder nutzt Jesus Dinge aus dem persönlichen Erfahrungs- und Lebensumfeld der Menschen. Wir kennen die Gleichnisse vom Sämann, der Frau, die eine verlorene Perle, der Hirte, der ein Schaf sucht, dem Haus auf dem Felsen und so weiter. Warum ist es überhaupt möglich, das Himmelreich mit Gleichnissen dieser Welt abzubilden? Nun erstmal, Gott ist der Schöpfer auch dieser Welt. Und er hat sie ganz offensichtlich in ihren grundlegenden Strukturen dem Himmelreich ähnlich geschaffen, nicht gleich. Denken wir beispielsweise an das Gesetz von Saat und Ernte. Es ist ein geistliches Gesetz. Das, was der Mensch sät, wird er ernten. Es ist aber in den meisten grundlegenden Zusammenhängen dieser Welt ebenfalls enthalten. Zunächst einmal ganz wortwörtlich. Tomatensamen bringen Tomaten. Keine Samen bringen nichts. Sehe ich reichlich, ernte ich reichlich. Und dann natürlich übertragen. Investiere ich in meine Gesundheit, in meine Kinder, in meine Nachbarschaft, in meine Stadt oder in meinen Staat, dann ernte ich auf natürliche Weise Gesundheit, liebevolle Pflege im Alter, bis hin zur Sicherheit des Staates, in dem ich lebe, der meine Rente in 40 Jahren vielleicht auch noch garantiert. Das alles aber sind immer noch natürliche Gesetze. Auch diese erklärt Jesus immer wieder gern. Wenn ihr zum Beispiel, sagt er, zu einer Hochzeit eingeladen seid, setzt euch nicht oben hin, sondern unten. Dann werdet ihr erhöht, wenn der Gastgeber zu euch sagt: Komm, rutsch hoch zu den Ehrengästen. Und man könnte sagen, Jesus lehrt seine Jünger, seine Nachfolger ganz normale Benimmregeln. Aber auch die tragen schon wieder den Geruch geistlicher Gesetze in sich. Weil, so hat es Volkert Spitzer einmal ausgedrückt, Wahrheit parallel ist. Das heißt, die geistlichen Wahrheiten sind nicht gegenpolig zu den natürlichen. Das Universum, dieses Universum, unser Universum, wie wir es kennen, so sagt die Schrift, ist gegründet, ja, es besteht auf dem einen ewig existierenden Grund, und das ist Jesus. Kolosser 1, Vers 17 und noch etliche andere Stellen: Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Diese physikalische, also diese diesseitige Welt, trägt trotz des Sündenfalls immer noch göttliche Spuren der Schöpfung in sich, wenn sie auch an der einen oder anderen Stelle verbogen sind. Wir wissen, dass Gott unverändert das Ziel der Herrschaft über diese Welt niemals aufgegeben hat. Und er einen Pantokrator, einen Alleinherrscher, einen Allherrscher vor Grundlegung der Welt ausersehen hat, der nach geistlichen Prinzipien, nach den Prinzipien des Himmels, die im Himmel gelten, auch diese Welt regieren soll. Das Erlösungswerk Jesu ist der zentrale Baustein, um die Adam entrissene Herrschaft wieder zurückzugewinnen. Aber eben nicht als Gewaltherrschaft, nicht wie die Gewaltherrscher dieser Welt, sondern mit Demut, Dienen, Unterordnung, Unterordnung unter Gott und die, vielleicht das Schwierigste, kompromisslose Nichtakzeptanz der Herrschaftsansprüche des Fürsten dieser Welt. Dieser Weg hat Jesus ans Kreuz geführt, in letzter Konsequenz. Gott will diese Welt zurückgewinnen. Und dazu hat er einen Weg vorgezeichnet, der seine Prinzipien, sein Wesen, also das Wesen des Himmels, des Himmelreichs in dieser Welt verankern soll und größer werden lassen soll. Daher kann Jesus sagen, siehe, es ist schon mitten unter euch, mit ihm. Mit ihm als Brückenkopf in Feindesland hat es angefangen und breitet sich seitdem langsam, beständig aus. Dazu hat auch Jesus ein Gleichnis verwendet, nämlich das vom Sauerteig, der langsam und immer schneller den ganzen Teig durchsäuert. So soll das Reich Gottes sein und wachsen. Nach seinem Weggang hat er zu diesem Zweck die Gemeinde, seinen Leib, in dieser Welt zurückgelassen. Ihr ist jetzt diese Aufgabe zugefallen. Eines der Bilder und der Illustrationen Gottes in der Bibel ist das Licht. Die Bibel geht sogar so weit, Gott mit Licht gleichzusetzen. Der Johannesbrief drückt es bei Luther wie in einer mathematischen Gleichung aus. Gott ist Licht. 1. Johannes 1, Vers 5. Es gibt recht wenige solche 1-zu-1-Sätze in der Bibel, wenn es um Gott geht. Ein anderes kennt ihr alle, auch von Johannes, vielleicht noch bekannter, sagt, Gott ist, wer weiß es, Liebe, genau. Gott ist Liebe. Aber es gibt recht wenige, ansonsten wird Gott gerne illustriert mit Gleichnissen und Beispielen. Wenn wir also etwas über das Wesen Gottes lernen wollen, dann tun wir gut daran, uns das Licht etwas genauer anzuschauen. Lasst uns also mal nach Parallelen suchen. Und ich wette, wir werden einiges Interessantes entdecken. Wenn es jetzt auch etwas physikalisch wird und die Physik bekanntermaßen nicht jedermanns Lieblingsfach in der Schule war, lasst euch auch einmal auf diese Reise ein, die wir jetzt antreten. Denkt dran, Jesus hat selbst Gleichnisse aus der Natur genutzt, um das Himmelreich zu illustrieren. Und nichts anderes haben wir jetzt vor. Licht, und ich meine tatsächlich unser ganz normales Licht, hat ganz außerordentliche und erstaunliche Eigenschaften. Als erstes, Licht ist insofern etwas Ewiges, als für Licht ganz Ähnliches gilt wie für Gott. Licht ist nämlich etwas Zeitloses. Was will ich damit sagen? Nun, Licht wird niemals alt. Licht kennt keine Zeit. Licht ist immer im gleichen Zustand. Ich rede jetzt als Physiker vom ganz normalen Licht. Was will ich damit sagen? Licht ist so konstruiert, wenn es einmal erzeugt ist, dann verändert es sich nicht mehr. Licht besteht aus kleinsten Teilchen, sogenannten Photonen, die, wenn sie einmal entstanden sind, unverändert bleiben. Man kann es auch anders ausdrücken. Licht lebt immer im Jetzt. Seit 110 Jahren wissen wir, dass Zeit nur für Körper oder Dinge vergeht, die sich langsamer als das Licht fortbewegen. Je näher ein Objekt der Lichtgeschwindigkeit kommt, desto schneller durcheilt es die Zeit. Die Umwelt, die sich dann für das Objekt langsamer bewegt, durchlebt Stunden, Tage, Jahre, die für denjenigen, der mit einer Lichtgeschwindigkeit reist, in Sekunden vorbei sind. Er, also der schnell reist, sieht Generationen kommen und gehen, für ihn nur ein Wimpernschlag. Würde derjenige, der schnell reist, schließlich sogar die Lichtgeschwindigkeit erreichen, was nicht möglich ist, dann wäre jeder Zeitpunkt in einen Moment zusammengeschrumpft. Die gesamte Geschichte wäre Gegenwart. Derjenige wäre im selben Moment bei Cäsar, bei Napoleon, bei Prinzessin Diana im Tunnel, bei Bartholomäus und bei dir. Ein Moment, in dem alles zusammengeschmolzen ist. So ist es bei Licht. Ein Lichtteilchen, das von einem Milliarden Lichtjahre entfernten Stern losgeflogen ist, also vor Milliarden Jahre gestartet. Für diesen Lichtstrahl vergeht keine Zeit, bis er heute Abend in dein Auge trifft, wenn du heute Abend mal in den Himmel schaust und dieses Teilchen seine Reise beendet. Der Moment des Beginns und des Endes seiner Reise ist für den Lichtstrahl der gleiche Moment. Umgekehrt ausgedrückt, er ist im gleichen Moment hier und dort. Oder in Zeit ausgedrückt, damals und jetzt. Wenn schon für das geschaffene Licht dieser Welt dieses Geheimnis der Gleichzeitigkeit gilt, wie viel mehr steht dann der Schöpfer selbst über und außerhalb der Zeit? Wie viel mehr ist er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit? Das Licht erfährt also während seiner Reise keine Veränderung. Für das Licht gibt es keine Geschichte. Wer die Bibel kennt, der hört im Hinterkopf schon einen Vers widerhallen: Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. In diesem bemerkenswerten Vers ist Gott gleich zweimal mit Licht in Zusammenhang gebracht. Und genau mit dieser eigenartigen Eigenschaft des Lichts, der Unveränderbarkeit. Als ob Jakobus schon die Relativitätstheorie gekannt hatte, die nämlich genau das sagt. So ist Gott, der ewig Gleiche. Er ändert nicht seine Vorstellungen oder seine Ziele. Seit Grundlegung der Welt hat er ein Ziel, unsere Erwählung. Denn in Christus hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. So kündet also das Wesen des Lichts zum Beispiel von der Unveränderlichkeit Gottes. Das ist aber nur ein Aspekt. Für eine zweite Eigenschaft des Lichtes müssen wir noch etwas genauer hinschauen. Ja, kommen Sie ruhig rein, die Tür ist offen. Hier werden wir jetzt etwas Überraschendes entdecken. Wenn wir nicht verlernt haben, die meisten von uns haben es verlernt, genau hinzuschauen. Ich möchte mal in die Runde fragen, welche Farbe hat das Licht? Nun, ich würde denken, die meisten werden intuitiv erstmal sagen, weiß, hell. Aber ich habe schon physikalische Antworten gehört. Nun, wir werden Erstaunliches entdecken. Newton, der im 17. Jahrhundert gelebt hatte, hat viel über Licht nachgedacht. Berühmt geworden ist er für den Apfel, der ihm angeblich auf den Kopf gefallen ist, und über die Gravitation und das Anziehungsgesetz, das er entdeckt und notiert hatte. Man könnte jetzt sagen, auf so Ideen kommt man nur, wenn man einen Schlag auf den Kopf kriegt. Aber gut. Er hat uns ein interessantes Experiment über Licht überliefert. Das wird häufig in der Schule gemacht und ich habe es versucht, hier mit ein paar einfachen Mitteln nachzubauen. Um den Gag dahinter zu verstehen, müsst ihr euch jetzt allerdings sprichwörtlich auf eine kleine Reise machen. Hier gleich ganz nahe vorbeikommen und euch ein Bild auf diesem Blatt Papier anschauen. Kommt also bitte mal nach vorne und seht euch an, was ihr hier seht. Vielleicht fangen wir da an, so reihum, jeder hier vorbeiläuft. Relativ nah muss man rangehen, man muss richtig hier vorgehen, um sich das anzuschauen. Und dann versucht einmal, weiß zu entdecken. Versucht einmal, weiß zu sehen. Vielleicht nicht zu lange stehen bleiben. Aber versucht einmal, ob ihr weiß seht und betrachtet auch ein bisschen die Ränder rechts und links, was ihr da seht. Vielleicht behaltet ihr euch die Farben, die ihr da seht. Und dann, wenn ihr zurückgeht, bleibt mal weit entfernt stehen und guckt euch von der Ferne aus diesen Fleck an und beachtet mal, was ihr da seht. Man muss richtig nah ran, um das, diesen weißen Fleck, diesen Fleck da, der war, diesen bunten. Also wenn ihr dann weiter weg seid, guckt euch das mal von weiter hinten an und vergleicht es mit dem, was ihr hier vorne gesehen habt. Nah rangehen und dann weit weg. Das ist natürlich für Menschen unserer Zeit nichts Besonderes mehr, dass wir Regenbogen sehen. Denn jeder, der schon mal eine CD angeschaut hat und sie in einem richtigen Winkel beleuchtet hat, und ich kriege es jetzt natürlich hier nicht so gut hin, aber dann seht ihr, jeder hat das schon gesehen. Es ist also nichts Besonderes für uns mehr, festzustellen, dass da Licht bunt ist. Aber wir müssen anfangen, neu drüber zu staunen, was da passiert. Dieses sogenannte weiße Licht, also zunächst noch die Bemerkung, wenn ihr weit entfernt wart oder die von da hinten jetzt schauen, ihr seht keine Farben von da hinten aus mehr, sondern ihr seht nur noch einen grauen, hellen Fleck. Sehe ich das richtig? Zumindest ging es mir so. Bisschen rot seht ihr noch, okay. Also je weiter man weggeht, desto mehr verschwimmen die Farben und werden zu einem, hellen oder schließlich am Ende wieder weißen Fleck. Oder man kann es auch anders machen, indem man diese Farbelemente immer kleiner macht, so wie es bei eurem Fernseher der Fall ist. Da sind die Pixel, die kleinen Farbteilchen, nämlich nur ganz, ganz klein und ihr seht sie nur, wenn ihr kurz davor geht. Dann seht ihr, wenn ihr weit genug weg seid, nichts mehr von den einzelnen Farben, sondern nur noch das Ergebnis. Also von den Farben bleibt dann nicht viel übrig. Nun, dieses sogenannte weiße Licht, das aus dieser Lampe hier herauskommt, ich mache es mal wieder aus. Es ist in der Lage, dieses weiße Licht in seine Farben zu zerlegen, in seine Bestandteile. Jetzt fragt sich natürlich, wo kommen denn diese Farben her? Nun, es ist jetzt einhellige Erkenntnis unter den Wissenschaftlern, dass sie schon immer da waren. Und dass sie vorher in dem weißen Lichtstrahl, der aus der Lampe kommt, schon enthalten sind. Dass das Prisma nur in der Lage ist, diese Farben aufzuspalten und zu zerteilen und zu zerlegen. Dass es die Farben in unterschiedliche Richtungen gebrochen werden und so an der verschiedenen Stelle auf dem Papier auftreffen und es uns damit ermöglichen, sie zu sehen. Jetzt möchte ich den Vers Gott ist Licht im 1. Johannes 1, Vers 5 nochmal unter diesem Aspekt betrachten. Mir scheint Folgendes klar. Gott als der helle, strahlende, ich sage mal weiße, als das weiße Licht enthält alle Eigenschaften in sich vereint. Um einzelne Eigenschaften herauszustreichen, hat Gott in seiner Schöpfung nicht alles in einen Topf geworfen, sondern gerade umgekehrt, er hat das jeweils Unterschiedliche und Besondere ausgestaltet. Er hat die Spezialität alle Eigenschaften, die in ihm sind, herausgestrichen und die Eintönigkeit des Weißen in seine Farben zerlegt, sodass jedes Einzelne in seiner Besonderheit wahrnehmbar ist. Will man also die Vielfalt, die da drin steckt, kennenlernen und studieren, dann muss man sich sozusagen die einzelnen Teile anschauen. Genau das ist, denke ich, was Schöpfung ist. Gott hat gleichsam die einzelnen Farben seines Wesens in die Vielfalt seiner Schöpfung und hier insbesondere in die Vielfalt des Lebendigen hineingelegt. Zunächst Unlebendiges, harte Steine, weiches Wasser, dünne Luft, durch die man hindurchgehen kann, die zur Seite weicht, Felsen, auf denen man stehen kann, Wolken, Schnee, Eis, Wasser, Dampf, Hagel. Allein nur Wasser anzuschauen, lässt einen staunen. Übrigens ein hervorragendes Predigtthema. Eisbären, Wüstenschlangen, Larven, Eskimos, Schmetterlinge, Giraffen, Pinguine, Thüringer. Und das Letzte, was Gott geschaffen hat, ein guter Zauberkünstler, hebt seinen besten Trick immer für den Schluss auf. Frage: Was war das Letzte, was Gott geschaffen hat? Was ist die Krone der Schöpfung? Ganz genau, hier kam's. Die Frau. Die Frau ist die Krone der Schöpfung als das Letzte, der I-Punkt, den Gott gesetzt hat. Tut mir leid, es sagt die Schrift. Die Vielfalt und der Reichtum, der in Gott ist, kann nur wahrgenommen werden in seinen vielen Falten, durch die vielen einzelnen Farben. Wir Menschen brauchen das Prisma, um die enthaltenen Farben sehen zu können. Uns ist es verwehrt, die Farben sozusagen sofort im weißen Lichtstrahl zu entdecken. Wir müssen sie aufspalten. Im Himmel ist das vielleicht einmal anders. Noch ein Aspekt. Neben dem tiefsten Rot, das ihr hier auf der Regenbogenskala gesehen habt, Bild 2 wäre jetzt angebracht, neben dem tiefsten Rot geht der Regenbogen weiter. Unser Auge vermag es nicht zu sehen, aber Instrumente oder unsere Haut kann diese Strahlen, also die Wellenlänge, das sind Farben, nichts anderes als Wellen unterschiedlicher Wellenlänge, unsere Haut kann die Wellenlänge jenseits des Roten wahrnehmen. Wir spüren es auf der Haut als Wärme. Es ist das Infrarot. Und auf der anderen Seite, hinter dem Violett, geht auch das Licht weiter. Ihr kennt es alle als Ultraviolett, UV. Wenn wir uns einmal die Farben als Töne vorstellen, dann wäre Rot ungefähr ein C. Und anders als wir vereinbart haben, die Farben, wenn man die jetzt einfach mal durchspielt, sind ungefähr eine Oktave. Ich klemme einfach mal hoch bis zum hohen C, also bis zu dem entsprechenden anderen C. Hast du schon. Okay, also das entspricht ungefähr unserem Farbwahrnehmungsvermögen. Mehr können wir nicht sehen. Es ist ungefähr so, als könnten wir nur eine Oktave Töne hören, wenn wir das vergleichen wollten mit unserem Hörgefühl. Das ist das, was wir sehen. Wir wissen nicht, wie eine Biene, die das UV, das von Blumen reflektiert wird, sehen kann, welche Farbe es für die Biene hat. Wir kennen diese Emotion überhaupt nicht. Aber das ist noch lange nicht alles. Es geht jenseits von Infrarot viel weiter, viel, viel weiter. Es gibt sehr viel mehr Licht, als wir sehen können. Sehr viel mehr. Die Wellenlängen werden dabei immer länger. Auf dieser Darstellung seht ihr unser sichtbares Licht hier oben, von jetzt andersrum, von UV, also von Violett bis Rot, dieser graue Bereich, zusammen dargestellt in diesen kleinen mittleren Streifen. Dieser kleine mittlere Streifen, in dem ihr diese Farben seht, das ist das, was wir sehen können. Das gesamte Licht geht aber von ganz links bis ganz rechts über, und ich will das jetzt mal mit den Tönen vergleichen, über insgesamt 70 Oktaven. Ja, wir sehen eine einzige davon. Wenn wir bei dem UV-Licht bleiben, bleib erstmal beim Infrarot. Auf der Seite des Infrarots gibt es also Mikrowellen, Radar, Handy- und WLAN-Funknetzstrahlen, Fernseh- und Radiofunkwellen und schließlich noch ganz lange Wellen, mit denen man auch U-Boote unter Wasser anfunken kann. Das ist die Seite jenseits des Roten. Auf der anderen Seite, jenseits des UV, geht es auch weiter. Dort wird es aber gefährlich. Schon bei den UV-Strahlen kommen wir nicht mehr schadlos davon, wenn wir uns ihnen zu lange aussetzen. Es gibt Sonnenbrand. Je höher die Oktave wird, desto gefährlicher, die Physiker sagen härter, wird das Licht. Zuerst kommen die weichen Röntgenstrahlen. Jeder weiß heute, mehr als einige Bilder pro Jahr solltest du nicht machen. Diese Strahlen durchleuchten uns bis ins Innerste. Dieses Licht erkennt alles. Es durchdringt uns bis ins innerste Mark. Nach der weichen kommt die harte Röntgenstrahlung. Dann die Gammastrahlung. Das ist Strahlung, die aus den Atomkernen kommt. Sie ist 10 Millionen Mal und weit mehr stärker als unser sichtbares Licht. Ja, dieses Licht scheidet sprichwörtlich Mark und Bein. Wenn wir an die Atombombenopfer in Hiroshima und Nagasaki denken, denen der Atomblitz das Fleisch von den Knochen geschält hat, verstehen wir ein bisschen, was Licht sein kann. Noch weiter kommt Licht, noch härter ist Licht, das bei explodierenden Sternen entsteht oder Sterne, die in schwarze Löcher verschluckt werden. Zum Glück wohnen wir in einem der hinteren Winkel unserer Galaxie, in der diese Ereignisse uns selten erreichen. Die Bibel sagt, Gott wohnt in einem Licht, in das niemand herzutreten kann. Vielleicht erahnen wir jetzt ein bisschen, was hier gemeint ist. Gott ist Licht. Du sagst vielleicht, ich sehe nur, was ich glaube. Dieses Licht möchtest du nicht sehen. Es ist reine Gnade, dass Gott sich uns verborgen hat. Und es gibt nur einen Filter, der stark genug ist, uns überhaupt in die Gegenwart dieses Lichtes zu bringen, ohne dass es uns von den Sockeln fegt, auf die wir uns selbst gestellt haben. Wir reden vom Schöpfer dieser Dinge. Ein Gott, der diese machtvollen Abbilder seiner selbst geschaffen hat. Wie will es jemand in seiner Gegenwart selbst aushalten? Gott wohnt in einem Licht, in das niemand herzutreten kann. Das ist gemeint, wenn die Bibel von heilig, von abgesondert und von der Andersartigkeit Gottes spricht. Wir sehen also jetzt diese eine Oktave, aber auch die enthält schon einen Hinweis auf Gott. Gott ist Licht. Das bedeutet, haben wir das mit den 70 Oktaven im Hinterkopf, bedeutet es, dass Gott viel mehr ist als das, was wir sehen können. Das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Man könnte es auch so formulieren, das, was du mit deinen natürlichen Augen vom Licht, also vom Wesen Gottes, ersehen kannst, das ist wie eine Oktave. Darauf kann man Lieder spielen. Im Bild gesprochen, man kann etwas von Gottes Art, von seiner Genialität, seiner Schöpferkraft wahrnehmen. Aber es sind nur ein Oktavlieder. Das Himmelreich, im Bild, das Unsichtbare, enthält 70 Mal so viel. 70 Mal so viel Wirklichkeit, Reichtum und Farben wie die, die wir natürlicherweise kennen. Und wir sind immer noch im diesseitigen Licht. Wie anders wird es sein in der Jenseitigkeit? Vielleicht verstehen wir jetzt 7 mal 70 mal. Und warum Jesus so händeringend nach Beispielen sucht. Er kennt diese Wirklichkeit. Wie kann er sie ausdrücken in den armen Ein-Oktav-Liedern dieser Welt? Er vermag es fast nicht, diese 70 Oktaven in unserer einen darzustellen. Und er ringt geradezu nach Beispielen und Bildern, um uns zu verdeutlichen, was das Himmelreich ist. Also was das Licht uns lehrt, da ist viel mehr, viel mehr. Und tatsächlich, es gibt kein weißes Licht. Ihr habt kein weißes Licht sehen können, nur Farben. Ihr habt gesehen, jeder einzelne von uns stellt mit seinen Gaben und seinen Eigenarten eine Farbe im Regenbogen im Spektrum dar, bildet damit einen Aspekt Gottes ab. Geht man weit genug weg, ich habe es schon illustriert beim Farbfernsehen, dann erkennt man die einzelnen Farben nicht mehr, sondern, und das ist das wirklich Erstaunliche, man sieht wieder weiß. Man könnte also sagen, reines Licht. So empfinden wir das ja als Menschen. Weiß ist für uns klar rein. Das ist sicherlich auch zuerst gemeint in den Jakobus- und Johannesstellen, das reine, ungetrübte und klare Licht Gottes. Nun, auch hier findet wieder etwas Erstaunliches und Außerordentliches statt, wenn man es bemerkt. Licht kann also nicht nur zerlegt werden, sondern auch wieder zusammengefügt. Aber noch geheimnisvoller, man braucht gar nicht das ganze Licht, um Weißes zu erzeugen. Man braucht gar nicht alle Farben wieder zusammenzufügen, damit wir es weiß erkennen. Und da spiegelt sich etwas wider, was in der Gemeinde zum Ausdruck kommt. Wir müssen nicht alle Gaben, alle Fähigkeiten und alles können, um die Art Gottes widerspiegeln zu können. Lustig, es genügen zwei, besser drei. Nun, auch das erinnert euch sofort an einen Vers, den Jesus gesagt hat. Aber diese zwei oder drei müssen bestimmte Farben sein, die sozusagen gegenüberliegen. Man kann diese Farben, dieses Spektrum auch im Kreis aufmalen und dann braucht es gegenüberliegende Farben. Erst dann, wenn diese zusammenkommen, wird wieder weiß. Fügt man Farben zusammen, die zu nahe beieinander liegen, dann hat man, ich spreche im Bild, eine blaue Gemeinde oder eine grüne oder eine rote. Auch da spiegelt sich etwas von Gottes Art wider, aber es ist nicht das, was Gott selbst eigentlich zum Ausdruck bringen möchte. Denn das Erstaunliche, was passiert, ist das, was wir hier in diesem Bild sehen. Wenn die Farben zusammenkommen, dann erscheint mitten unter uns in Weiß dargestellt Christus. Und das ist ein Geheimnis. Wenn wir in unseren Farben zusammenkommen und genau unter dieser Bedingung zusammenkommen, nehmt einander an. Wenn das zusammenkommt, dann hat Christus verheißen, entsteht weißes Licht. Dann taucht er auf. Unter uns. Und das kann keiner von uns alleine leisten. Da kann noch so viel blaues Licht zusammenkommen, es wird blau bleiben. Wenn wir aber zusammenkommen und uns annehmen, dann taucht Christus auf. Und das ist etwas Eigenartiges und auch das können wir im Licht wieder erkennen als Beispiel, das Gott uns gegeben hat in der Natur. In diesem Sinne freue ich mich, dass noch etliches vom Jahr vor uns liegt und wir dieser Jahreslosung noch ein bisschen nacheifern können. Amen.